After Review, Kai. Podcast is good.
Podcast good. Gut, ich wiederhole mich. Philipp, ich wünsche dir einen wunderschönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Es ist der Montag nach den Viertelfinals und das heißt für uns wieder, die Aufnahme ist fällig.
Die Aufnahme ist definitiv fällig.
Für die Halbfinals. Mhm. Wir haben viel zu besprechen und am meisten Arbeit, würde ich sagen, hatte der Video Assistant Referee.
Ja, am meisten Arbeit hatte der Video Assistant Referee, der VAR oder wie von manchen auch ganz lustig VAR genannte Videoschiedsrichter. Und es ist nicht nur einer, es sind glaube ich drei, die dort im Kabuff sitzen und sich das Spiel durch die Linse der vielen Analyse-Tools anschauen, die es da so gibt, die FIFA bereitstellt. Philipp, und wir hatten ja letztes Mal so scherzeshalber gesagt, wir müssten jetzt, die FIFA hätte einen Tag wieder Zeit, um sich wieder Dinge einfallen zu lassen, ja, wie sie Teams um den Titel und das Weiterkommen behumpen können. Ist es wieder passiert? Ist es einmal passiert? Ist es zweimal oder viermal passiert in den Viertelfinals, Philipp? Was ist dein Gefühl? Ist es besser geworden? Hat die FIFA aufgehört oder?
Also ein umtriebiger Mann wie Gianni Infantino hört natürlich nie auf.
So.
An einer erfolgreichen WM zu schrauben. Aber das ist vielleicht Teil einer anderen Folge. In diesem Viertelfinale oder beziehungsweise in den vergangenen Viertelfinals würde ich ganz klar sagen, nein. Denn es lief alles nach Plan, würde ich sagen.
Mhm. Ja, nach Plan für Gianni Infantino definitiv.
Das ist jetzt für sowas ist ein bisschen früh.
Naja.
Nein, also ich würde nach Plan im Sinne von in allen vier Spielen hat sich der Favorit durchgesetzt, ja, also der auf dem Papier bessere.
Ja.
Deswegen musste weder der Fußballgott noch die Telefonzentrale der FIFA eingreifen. Ich glaube, das lief alles sportlich fair. Ja, Philipp,
das ist jetzt
fair.
Dein Eindruck.
Ja.
Mein Eindruck ist ein etwas anderer.
Ja.
Kommen wir aber, glaube ich, gerne, wenn wir es konkret über die Spiele sprechen,
ja,
auch noch zu. Ich glaube, die FIFA hat wieder gut mitgemischt und hat diejenigen, die sie gerne in der Halbfinale sehen wollten, auch im Halbfinale arrangiert. Ob so, großes Wort, aber vielleicht auch dahin verholfen.
Aha.
So rum vielleicht. Aha. Wollen wir doch mal ganz oben anfangen, Philipp?
Ja, gerne.
Das erste in dieser Endspiele war eine Neuauflage, glaube ich.
Ja, das Derby, ne?
Das Derby sozusagen, genau. Frankreich gegen Marokko. Dass die Marokkaner so ganz ohne Tor rausgehen würden, hat mich gewundert. Ich hätte darauf getippt, dass die Marokkaner sogar in Führung gehen, während die Franzosen dann aber doch sehr souverän weiter runterspielen. Dass dann so Fußballgötter wie Kylian Mbappé und Ousmane Dembélé, die auch wirklich nur auf dem Rasen irgendwo Götter sind, abseits davon, weit weg davon, diese Bälle dann entsprechend jeweils ins rechte Eck auf der rechten Seite des Tores platzieren. Das hatten noch die Marokkaner nicht getippt, aber sie mussten dafür knappe 60 Minuten lang warten, die Franzosen, bis dann tatsächlich Klarheit herrschte.
Ja, also ich glaube, das ist eines der klarsten Spiele gewesen oder das klarste Spiel der vier. Die Franzosen, ich will nicht sagen mit Problemen, ne, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, war natürlich schon deutlich überlegen,
ja,
aber in der ersten Halbzeit doch mit viel Engagement nach vorne, aber immer unglücklich nach vorne. Also haben nie so den Schlüssel zur Defensive der Marokkaner gefunden und haben sich sozusagen die Zähne ausgebissen. Aber irgendwann ist es dann eben so, dass eben dann halt ein Weltfußballer und vielleicht ein zukünftiger Weltfußballer dann einfach vorne zu stark sind und Mbappé da von fünf Mann umringt aus dem Stand, schlenzt da das Ding dann in die lange Ecke. Ob der jetzt haltbar ist oder nicht, darüber würde ich mit dir gerne überhaupt nicht reden.
Nee.
Am Ende ist er drin und Dembélé macht dann natürlich dann irgendwann den Sack zu, wenn die Marokkaner aufdrehen müssen, aus der Umschaltbewegung. Ist, glaube ich, sportlich ein faires Ergebnis. Trotzdem natürlich bitter für die Marokkaner, dass sie natürlich jetzt halt vermutlich gegen den Weltmeister oder zumindest den schwersten Brocken im Viertelfinale spielen mussten. Hätten sie vielleicht ein anderes Los gehabt im Viertelfinale,
ja.
dann wäre da für die Marokkaner sicherlich ein bisschen was drin gewesen.
Ja, man muss auch ehrlich sagen, man hat 4 Underdog-Teams und 4 Top-Favoriten auf den Titel auch.
Ja,
genau. Und spielen die Marokkaner gegen einen dieser Underdogs, sind deren Chancen auf das Halbfinale tatsächlich nicht unrealistisch.
Insofern, ich glaube, ich greife mal vor jetzt, wo du das Wort Underdog sagst. Ich glaube schon, dass man glaube ich, sagen kann, dass die 4 Underdogs ungefähr gleichwertig unterwegs sind und die 4 Brocken auch gleichwertig. Na, jetzt muss man natürlich sagen, es ist natürlich für den Turnierbaum natürlich geil, dass jetzt auf jeden Fall garantiert 2 Brocken im Finale sind und natürlich 4 Brocken im Halbfinale.
Ja.
So, es ist natürlich denkbar unglücklich, dass dann jetzt eben im Viertelfinale 4 Brocken gegen 4 Underdogs gespielt haben. Ne?
Ja, ja.
Aber für die Attraktivität des Turniers ist es natürlich so, irgendwie cooler, dass du jetzt natürlich noch mal 4, also mit dem Spiel um Platz 3, das ist zwar bedeutungslos, aber es findet ja statt, dass wir jetzt noch mal 4 richtige Kracherspiele haben.
Genau, das. Du hast es gerade gesagt, diese halbe-halbe, also jeweils Top-Favorit gegen Underdog. Die Chance wäre ja da gewesen, auch für den einen oder anderen Underdog dann auch im Halbfinale noch wieder sichtbar zu werden. Da, Marokko war tatsächlich am weitesten davon entfernt.
Ja.
Wenn man sich die Ergebnisse anschaut, geht man beispielsweise weiter zum Spanien gegen Belgien Spiel. Zweimal die gleichen Farben im Wappen. Sind die Spanier tatsächlich wieder nur mit einer Person eigentlich so gesegnet, möchte ich sagen, die diese großen, wichtigen Spiele für die Spanier entscheidet. Und das ist
genau, und wir meinen nicht Lamine Yamal?
Nee, nicht den. Den gibt's auch, aber Mikel Merino schießt in der 88. Minute, also ähnlich wie beim Portugal-Spiel, wieder kurz vor Verlängerungsschluss das 2:1 und die Spanier sind weiter. Ich bin echt, ehrlich gesagt, Philipp, ein bisschen unterwältigt vom spanischen Fußball, denn das ist ein reiner Ergebnisfußball, der da gerade passiert.
Ja.
Also wenn ich mir die Spiele angucke, dieser spanischen Auswahl, sind es ganz häufig sehr enge Ergebnisse. 1:0 gegen Portugal, 2:1 gegen Belgien. Österreich war ein bisschen deutlicher mit 3:0. Davor war aber auch im Gruppenspiel in Uruguay mit 1:0 geschlagen worden. Saudi-Arabien kriegt man 4 Tore, okay. So, davor ist Kap Verde mit 0:0.
Ja.
Also im Sinne von Albert, wie heißt der, Albert Riese? Sind das jetzt
Adam Riese.
Adam, danke. 5, 8, 9, 11 Tore in diesem Turnier.
Mhm.
So viel hat mancher Spieler alleine. bei den Argentiniern beispielsweise ist es Messi mit glatt 8, glaube ich.
Ja.
Die Spanier sind nicht so richtig gefährlich.
Jein. Also ergebnistechnisch natürlich nicht. Und wir haben ja im Vorfeld auch schon drüber gesprochen. Spanien kassiert jetzt das erste Gegentor.
Mhm.
Das heißt, vor dem Spiel gegen Belgien war es ja grundsätzlich so, also Spanien hatte das 0-0 safe.
Ja.
Und sie braucht nur ein Tor, dann haben sie das Spiel gewonnen.
Ja.
Ne, weil sie ja kein Gegentor kriegen. Und so habe ich es auch mit meinen Kumpels diskutiert, als wir das Spiel live geguckt haben im Biergarten. Habe ich auch gesagt, so, wenn Spanien das erste Tor macht, ist es vorbei. So, macht Belgien das erste Tor, hat Belgien eine realistische Chance auf Weiterkommen. Gut, jetzt lag ich natürlich falsch. Das erste Mal in diesem Podcast natürlich.
Nee, das ist so genau, Philipp. Das haben wir auf Band, dass du das erste Mal falsch lagst.
Genau. Und nein, deswegen ist umso lobenswerter natürlich die Performance der Belgier. Ne, die sozusagen die goldene Generation, die jetzt schon ein bisschen Patina angesetzt hat.
Das stimmt, ja.
Jetzt so gut wie vermutlich noch nie. Von der Performance her zumindest, die da wirklich das Comeback schaffen. Ne, auch mit einem gut rausgespielten Tor, das sicherlich dann irgendwie mit Glück reingeht, aber das Herausspielen war sicherlich gut. Die da wirklich die Spanier an den Rand des Ausscheidens bringen, die dann auch eigentlich in der letzten Viertelstunde das bessere Team waren, die Spanier am Rande der Niederlage hatten. Und wie du sagtest, wenn die Spanier keine Spielkontrolle haben, dann ist es nur noch eine gute Mannschaft. Und gute Mannschaften sind für andere gute Mannschaften schlagbar. Na, und so war das bei Spanien auch. Also die erste Halbzeit sicherlich drückend mit Ballbesitz, aber dann durchaus, wenn du raus hast, wie du gegen Spanien spielen musst, Dann ist es nur noch eine gute Mannschaft. Und deswegen.
Und statistisch, du hast es ja gerade angesprochen, ja, mit dem Ballbesitz, spricht dieses Spiel ja auch eine eindeutige Sprache. Also von den 5 Torschüssen oder 2 Torschüssen, die Belgien macht, ist einer drin. Mhm. Das ist gnadenlose Effizienz. Spanien braucht 8 dafür. Ballbesitz sind sie bei 68% gewesen, haben also 2/3 Mehrheit gehabt auf dem Platz. Den Ball konnten die sich zuschieben, wie sie wollten. Eine hohe Passgenauigkeit um 91%, das finde ich auch enorm.
Ja.
Es sind Großwerte. Und so in Summe natürlich die spielbestimmende Mannschaft, das Ergebnis zeichnet das halt nicht. Und da habe ich so ein bisschen die Furcht. Gucken wir beispielsweise auf diese Paarung, Frankreich jetzt weiter, Spanien auch, damit im Halbfinale aufeinandertreffend. Also ja, das ist auch wieder ein vorgezogenes Finale. Im Halbfinale der ehemalige Fußballweltmeister gegen den, der es werden will und zuletzt 2010 geworden ist, also jetzt auch schon 16 Jahre her, dass Spanien Weltmeister war.
Genau.
Gute Chancen, das zu erneuern. Könnte richtig schwierig werden, wie das dann unsere Prognose fürs Halbfinale ist, gleich.
Ja, was wir noch anmerken müssen, ist halt natürlich die bittere Situation um den Torhüter, ne? Also Thibaut Courtois muss dann verletzt raus, hat wohl irgendwas Muskuläres. Der zweite Keeper, Senne Lammens, wird eingewechselt, der Stammkeeper von Manchester United,
ja,
der eigentlich auch eine gute Figur macht, der dann aber den Schuss, ich habe jetzt nicht mehr im Kopf von wem, aber eben nach vorne so abprallen lässt.
Ja.
Und Merino, wir kennen ihn ja als eiskalten Knipser, steht dann nun mal eben im 5-Meter-Raum richtig und drückt den Abpraller über die Linie. Und dieses nach vorne abprallen lassen, das kommt im nächsten Spiel auch nochmal bei England gegen Norwegen. Also denkbar unglücklich, der Ersatzkeeper, der dann reinkommt, sozusagen mit dem, ich will nicht immer sagen Patzer, das ist immer so krass, ne? Aber das lernst du schon in der Jugend. Der Torwart muss eben den Schuss zur Seite abprallen lassen, weil eben, wenn du den in die Mitte abprallen lässt, halt der Stürmer direkt dasteht. Deswegen denkbar unglücklich, dass dann der eingewechselte Ersatzkeeper dann das Tor sozusagen irgendwie mitverschuldet hat. Also umso bitterer das Ausscheiden der Belgier.
Ja, ist auf jeden Fall etwas, wo auch der spanische Trainer Luis de la Fuente auch ein gutes Näschen bewiesen hat. Wechselt Mikel Merino in der 86. Minute ein, in der 88. schießt er das Tor.
Ja.
Es ist der spanische Dennis Undaf. Und entsprechend die Belgier raus, die goldene Generation also de facto raus.
Ja.
Die goldene Generation der Spanier jetzt auf Titelkurs. Ist für mich noch nicht weltmeisterlich. Also du musst die Spiele gewinnen und so, keine Frage. Wenn ich jetzt aber tatsächlich die 2 Mannschaften, die jetzt kommen, oder die 3 Mannschaften, die daneben stehen, betrachte, ist Spanien tatsächlich ja der Schwächste. Nee, vielleicht nicht, aber schon eher so, dass ich sagen würde, von den 4 vielleicht der 3. Also Argentinien und Frankreich,
ja,
stärker im Turnier, wie ich finde, als das Spanien ist. Heißt überhaupt nichts zu sagen, das ist ja das Schöne,
ja,
dass jedes Spiel entscheidet, Philipp. Und jedes Spiel ist eben auch ein Spiel, wo ich sage, das ist jetzt ein ganz besonderer Leckerbissen, den die FIFA dort auspackt in Sachen Regeltechnik.
Ja, meinst du jetzt Stadion, Infrastruktur,
ja,
gehört auch der FIFA?
Nee, der FIFA nicht, aber der VAR gehört der FIFA, also die, ja, Schiedsrichter, die dort sitzen, und die hätten das sehen können.
Ja, aber jetzt ist ja, also vielleicht zur Aufklärung, falls ihr euch fragt, was sabbeln die beiden da wieder? Der Abstoß des norwegischen Keepers trifft das Kabel, also trifft angeblich das Kabel der Spider-Cam. Ne? Das ist
also
diese,
trifft das Kabel, ne?
Das trifft angeblich das Kabel,
ja,
der Spider-Cam.
Trifft Kabel und
das ist diese Kamera, die sozusagen vom Dach des Stadions hängt. Die ist mit 4 Seilen eben in so einem viereckmäßig im Stadion, also im Stadiondach aufgehängt. Und je tiefer diese Kamera schwebt, ne, desto steiler ist natürlich auch der Winkel der Kabel, an dem die Kamera aufgehängt ist. Und so ein Abstoß, so gute 30, 40 Meter, geht der schon in die Höhe, wenn man so einen richtigen Huf hat. Und der Ball soll wohl eben eines dieser Kabel berührt haben und dadurch ist so die Flugbahn angeblich verfälscht worden. Und der Ball landete dann direkt bei den Engländern, die daraufhin 4, 5 Ballkontakte später dann eben das Tor zum 1-1 erzielt haben.
Ja.
So die Geschichte.
So die Geschichte, Philipp. Also, die FIFA hat natürlich keinen Herzschlag im Ball gesehen. Also keine Berührung dieser Fäden.
Ganz kurz, kann ich nochmal wegen.
Das wundert mich nicht.
Zum Herzschlag des Balles. Also, es ist so: der Turnierball, in dem Turnierball ist ein Chip drin.
Ja.
Der funktioniert, ist klar, ne, elektrisch und. Jedes Mal, wenn der Ball etwas anderes berührt, also ein Fuß, ein Kopf, den Pfosten oder eben auch andere Objekte, dann wird dort ein Signal ausgelöst und man kann das eben mit einer Software registrieren. Das benutzt man eben dann, um auch die Abseitsposition festzustellen, weil durch den Impuls weiß man ja dann den Impuls der Ballabgabe und dann friert man sozusagen das Bild ein und zieht dann die Abseitslinie. Ne? Mhm. Deshalb ist dieser Chip da drin. Jetzt hat man natürlich versucht, diesen Chip auch zu nehmen, um eben diese Berührung des angeblichen Seiles festzustellen. Und dort ist eben diese Berührung eben nicht registriert worden, offiziell.
Offiziell, genau. Offiziell nicht berührt worden. Philipp, ich will jetzt irgendwie zum Verschwörungstheoretiker mutieren. Aber ich habe gesehen, du hast gesehen, wir alle haben gesehen. Und ob das Spiel verändert, weiß ich nicht. Es sind auf jeden Fall einige Tore gefallen, die nicht gezählt haben. Kurz darauf schießt Harry Kane ein Tor, was eben knapp im Abseits steht. Erling Haaland erzielt ein Tor, wo man dann auch wieder diskutieren kann, ist das englische Härte oder ist das ein Tor?
Ja, ist ein Foul.
Ja, wird als Foul. Ja, Philipp, für dich, ja. Für dich Unparteiischen wird das als Foul gewertet. Natürlich. Für mich Unparteiischen ist das zumindest ein Fragezeichen, wenn ich so sehe, wie die Engländer zum Teil auch an die Männer gegangen sind und dort geruppt haben, kann man sich fragen, ob das notwendig ist, das abzupfeifen. Kommissar. Kommissar.
Ja.
Philipp,
ja.
Das schönste Tor dieses Spiels erzielt ein Norweger. Sladerup mit der Flanke-Tor-Kombination.
Ja.
Da sieht Pickford ganz schön alt aus auf der langen Ecke. Schlägt der Ball dann ein. Den hätte er auch gedacht, dass der vorbeigeht oder eben ins Niemandsland geht. Erzielen die Norweger das 1-0. Die Euphorie ist wahr, ist groß, bis Jude Bellingham seinen nächsten Doppelpack bei dieser WM auspackt. Ich glaube, der zweite oder dritte, wenn ich mich nicht täusche, sogar schon.
Auf jeden Fall der zweite.
Ist auf jeden Fall dann der spielentscheidende Spieler für das Spiel und die Engländer gewinnen das ganze Spiel 2-1. Gegen die Norweger und damit dann am frühen Abend qualifiziert fürs Halbfinale. Also Football not going, but coming?
Ja, bleibt sicherlich abzuwarten. Also wenn du schon bei Spanien-Frankreich ein vorgezogenes Finale ausrufst,
ja.
Dann bin ich sicherlich dabei, dass die Engländer sicherlich auch Mitfavorit auf den Titel sind. Aber für mich noch auf Platz 3 sozusagen rangieren, wenn du jetzt eine Rangliste aufmachen willst. Man muss auch dazu sagen, das Spiel ist in die Verlängerung gegangen, weil die Engländer ohne Jude Bellingham auch keine Lösung hatten gegen die Norweger, ne, die auf dem Blatt Papier eigentlich um Meilen schlechter waren als die Engländer. Aber das ist ja, Kai, das Schöne am Fußball, dass, wie ich immer sage, die 90 Minuten müssen halt trotzdem gespielt werden.
Ja.
Ne, und die Norweger da wirklich fulminant dabei. Hätten es eigentlich verdient gehabt von der Performance. Und Bellingham dann eben nur mal, ich will nicht sagen zwei Meisterstriche, aber dann steht er zweimal richtig, ne, und macht den dann am Ende halt auch zweimal rein.
Ja.
Und eben das Tor in der 93. Minute, also in der dritten Minute der Nachspielzeit, ist eben wieder ein Fernschuss, den der Keeper eben direkt nach vorne abprallen lässt. Ne, sozusagen die einzige Fehltat von Nieland, der sonst wirklich alles von der Linie gekratzt hat.
Das ist so, ja.
Und umso bitterer, dass dann Norwegen keine Antwort mehr findet. Haaland muss ausgewechselt werden. Der pumpt da wie ein Maikäfer. Und dann eben geht Norwegen in der Verlängerung dann einfach die Puste aus, weil die Engländer natürlich von der Bank halt einfach unfassbar viel Qualität gebracht haben. Und somit sind dann die Engländer auch ja, verdient, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall
definitiv weiter.
Auf jeden Fall eben ein Tor besser und stehen jetzt im Halbfinale gegen die Albi Celeste um den Goat.
Um den Goat, um da hinzukommen, Philipp. Auf jeden Fall ein Satz noch zu den Norwegern.
Ja.
Absolut respektabel in einer Weltmeisterschaft unter den besten 8 Teams dieser Welt zu sein.
Ja.
Liegt sicherlich auch an den Superstars der Mannschaft, aber auch am gesamten Team. Nyland hast du schon bereits genannt.
Genau, übrigens an euch da draußen, der ist vereinslos ist ablösefrei. Das heißt,
jetzt ist die Chance, ja.
Das heißt, wenn ihr da draußen oder euer Team
Fußballteam habt, ja,
genau.
Dann kauft doch einfach mal Nyland.
Dann ruft den Kerl mal an, der hat sicherlich verdient,
ja.
Auch bei einem höherklassigen Verein zur kommenden Saison zu spielen.
So ist es, der hat doch schon mal höher gespielt. Insofern lohnt sich das. Philipp, wir sprachen über die Nachspielzeit. Nachspielzeit ist eigentlich eine Delikatesse der Argentinier in diesem Turnier.
Ja.
Ich glaube, keine Mannschaft hat so häufig 120 Minuten spielen müssen wie die Argentinier.
Die lieben einfach den Fußball. Die wollen einfach nicht aufhören.
Die lieben den Fußball und die Schweizer tun das auch. Die haben auch das Elfmeterschießen im letzten Mal erreicht.
Ja.
Diesmal hat es nichts fürs Elfmeterschießen gereicht. In der 10. Minute trifft zwar McAllister für die Argentinier bereits. Und dann dauert es 57 Minuten, bis die Schweizer eine Antwort finden darauf. Ja. Ndoye trifft dann zum 1:1. Und dann, Philipp, geht es eigentlich nur noch hin und her. Brel Embolo holt sich die rote Karte. Die Schweizer ab der 72. Minute in Unterzahl für ganze 50 Minuten. Das muss man auch mal schaffen.
Hat er sich aber auch redlich verdient.
Ich habe das Foul nicht gesehen.
Hier war auch kein Foul. Technisch gesehen ist es natürlich ein Foul. Aber es war halt eben eine Schwalbe. Also völlig, völlig dumm. Brel Embolo schon gelb vorbelastet.
Ja.
Geht da in Zweikampf mit dem Argentinier. Sozusagen spitzelt den Ball vorbei. Schafft es dann auch tatsächlich am Körper vorbei des Argentiniers. Dann auf einmal lässt er sich fallen, fädelt ein beim Argentinier und geht zu Boden. Und die erste Reaktion des Schiedsrichters, er zeigt dem Argentinier gelb, ne, weil er dachte, der Argentinier bringt ihn zu Boden. Dann gibt es die VAR-Entscheidung.
Ja.
Der Ref geht an die Seitenlinie, guckt sich das Ganze an. Es war so eine billige Schwalbe.
Ja, bin ich froh um den VAR.
Genau, in dem Fall alles richtig gemacht. Also zieht die gelbe Karte für den Argentinier zurück und dafür kriegt dann der Schweizer gelb und muss dann eben wegen Gelb-Rot vom Platz. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, gut, dass es den VAR gibt, weil das war eben eine Ungerechtigkeit, die der VAR jetzt sozusagen ausgemerzt hat. Und einfach denkbar dumm des Schweizers, weil da stand es, lass mich noch mal gucken,
1:1, ja.
Stand es noch 1:1.
Es waren auch noch 20 Minuten auf der Uhr, man hätte also noch den Lucky Punch setzen können.
Genau, ne? Also die Schweizer waren jetzt nicht gerade am Drücker gegen die Argentinier, aber es ist halt ein 1:1. Ne? Und wir haben ja jetzt gesehen in den anderen Viertelfinals einen Fernschuss und dann irgendwie ein unglücklicher Abpraller des Keepers.
Und ein Mikel Merino und dann ist das Spiel entschieden. Ne?
So, genau. Ja. Und deswegen denkbar unglücklich. Und ich glaube auch, dass dann am Ende, wie du richtig sagst, in der Verlängerung dann den Schweizern einfach die Luft ausgegangen ist.
Das glaube ich auch, vor allen Dingen, wenn du den einen Spieler kompensieren musst. Interessant ist dann allerdings, zum einen, Messi trifft kein einziges Mal in diesem 120 Minuten langen Spiel. Zum anderen brauchen die Argentinier auch wieder 40 Minuten, um dann tatsächlich im Namen Julian Alvarez in der 112. Minute das Tor zu setzen. Und Lautaro Martinez macht dann nur noch den Schlusspunkt.
Ja.
Mit einem 3:1 gewinnen die Argentinier dieses Viertelfinale, was nun wieder über 120 Minuten ging. Philipp, ist das ein Nachteil für die argentinische Mannschaft, so häufig über diese 120 gehen zu müssen?
Schon irgendwie. Würde ich sagen, ist jetzt aber in dem Fall egal, weil England ja auch über die 120 gegangen ist. Und ich glaube, wir erzählen kein Geheimnis, dass die Engländer jetzt gegen Argentinien spielen. Und von daher, glaube ich, ist es egal. Die Argentinier haben vielleicht 3 oder 4 Stunden weniger Erholungszeit als die Engländer. Also die Argentinier ja direkt gleich nach den Engländern gespielt. Von daher, glaube ich, ist es nicht so dramatisch. bei den Franzosen und den Spaniern, glaube ich, könnte es relevant sein. Die haben ja auch, also sind ja auch, also beide nicht über 120 gegangen, sondern über 90.
Ja.
Aber Frankreich dann doch mit einem ganzen Tag mehr Erholung.
Ja.
Ne, und das könnte eventuell was sein. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, du bist im WM-Halbfinale und du hast auch irgendwie 2 Tage oder 3 Tage Pause.
Ja. Mhm.
Nee,
das ist natürlich.
Das sollte schon hinhauen, ne?
Machbar sollte das sein. Ich denke mir in meiner Warte nur, die Zeit ist natürlich immer wieder verknappt, ne? Wird immer weniger,
ja,
zwischen den Spielen. Das merken auch wir, wenn es dann darum geht, nochmal wieder eine Podcast-Folge aufzunehmen zum Halbfinale und die Spiele dann doch wieder sehr, also die Menge der Spiele weniger werden und kürzer wird, muss man sich darauf drauf einstellen. Und das tun die Spieler natürlich auch. Philipp, also haben wir jetzt die Paarung im zweiten Halbfinale England gegen Argentinien. Auch ein großes Spiel.
Mhm.
Auch ein Spiel, was man so, ja, für eine Weltmeisterschaft dann auch erwartet. Gut, dass es dafür vorher ein Sechzehntelfinale, Gruppenspiele, ein Achtelfinale, ein Viertelfinale brauchte, um tatsächlich die gleichen 4 rauszufinden, die man hätte auch mit weniger Teams finden können.
Ja, und ich habe gelesen, es ist das erste Mal, glaube ich, in der Geschichte des Turniers, dass die ersten 4 der Weltrangliste auch im Halbfinale stehen. Also die besten 4 der Weltrangliste sind jetzt auch die besten 4 des Turniers.
Keine Überraschung, ja.
Von daher würde ich sagen, hat die FIFA alles richtig gemacht. Also hat natürlich der Fußballgott alles richtig gemacht, wollte ich eigentlich sagen.
Ja.
Und ich glaube auch, jetzt retrospektiv durchs Turnier geblickt, sind es auch die 4 besten Mannschaften, muss man einfach sagen. Also Argentinien wie immer spektakulär, Spanien wie immer Ballbesitz, Fußball und dann schießen wir irgendwie ein Tor.
Mhm.
Oder Mikel Merino schießt dann eben irgendwann das Tor.
Der eine.
Frankreich eben absoluter Powerfußball, ne, mit Mbappé und, ne, ihr kennt die Namen. Und England noch so ein bisschen irgendwie mit Handbremse, aber dann eben Jude Bellingham.
Ja.
Und deswegen.
Die individuelle Klasse, die dann aufblitzt, ja.
Deswegen, genau. Die Frage, die du mir nicht gestellt hast, beantworte ich eben jetzt. Vielleicht dann England auf Platz 4 der 4.
Mhm.
Ne, Argentinien eben aufgrund von Messi und vielleicht Alvarez dann auf Platz 3 und eben England, die noch so ein bisschen vielleicht das je ne sais quoi irgendwie nochmal finden müssen, also die irgendwie die künstlerische Freiheit irgendwie nochmal entdecken müssten.
Yeah.
Aber dann sicherlich auch mit Riesenchancen. Also von daher, das werden schon Spiele und jetzt spreche ich eine absolute Cook-Empfehlung aus.
Das ist, ja.
Die fängt
jetzt an bei dieser WM, ne?
Ja, also die Viertelfinals haben sich natürlich auch schon gelohnt zu gucken, ne? Ja, gar keine Frage.
Jetzt ist es ein Muss, weil das sind 2 Finals, die man sich so ausdenken könnte.
Ja.
Ja, Philipp, aber da werden wir doch mal konkret. Wir sprachen über Spanien und Frankreich.
Ja.
So, wie geht das Ding aus?
Ja. Weiß ich natürlich, ist klar.
Deswegen frage ich dich ja,
und
damit ich das tippen kann gegen dich.
Ja, aber ich werde es ja auch tippen.
Ach so. Oh.
Also bei einem Ergebnis tue ich mich ehrlich gesagt schwer, weil ich glaube, die Franzosen werden sich durchsetzen und ich glaube, sie werden sich aber nur mit einem Tor durchsetzen.
Mhm.
Also die Spanier machen bestimmt 1, weil sie werden wieder viel Ballbesitz haben. So, und Mbappé wird auch 1 machen. Und da ich ja sage, dass dass die Franzosen sich eben mit einem Tor mehr durchsetzen, wird es ein 2-1 oder es wird vielleicht auch ein 3-2. Ich glaube eher an ein 2-1, weil die Spanier, glaube ich, trotzdem viel Ballbesitz haben werden. Das heißt, die Franzosen werden irgendwie haushalten müssen mit ihren Chancen. Deswegen bin ich eher bei einem 2-1 für die Franzosen.
Ich kann mir vorstellen, dass es halbwegs deutlich wird. Die Franzosen in diesem Turnier nie nur mit einem Tor unterwegs.
Genau.
Die Spanier regelmäßig irgendwie knappe Ergebnisse gehabt. Das lag auch daran, dass die Spanier, wie du richtig sagst, den meisten Ballbesitz haben, aber auch keine allzu schlechte Abwehr, also auch gut organisiert sind, schnelles Gegenpressing machen, die Bälle auch schnell gewinnen wieder. Ich glaube, das Ding wird wieder so ein 2-0 für Frankreich. Ich glaube nicht, dass Spanien,
kein Tor für Spanien
Tor schießen wird. Nein, glaube ich nicht. Oder wenn es kein 2-0 wird, dann wird es halt irgendwo ein 3-1. Also ein halbwegs klares Ergebnis für Frankreich. Dafür ist Frankreich dieses Jahr zu stark. Spanien also
Frankreich geht dicke in Führung und dann Merino nochmal in der 88.
So kann ich es mir vorstellen. Ja, weil Mikel Merino ist quasi gesetzt. Der ist gekauft, dass der tatsächlich ein Tor schießt. Aber ansonsten kann ich mir vorstellen, dass das so ein Spiel wird, dass Frankreich das sehr dominiert. Die haben beide am Anfang sich ein bisschen abtasten, weil sie beide um die Favoritentitel kennen, den sie da tragen.
Ja.
Aber dann die Kiste eigentlich recht schnell erledigt ist. Und in dem Moment, wo Frankreich das erste Tor schießt, dann Frankreich dominiert das Spiel. So kann ich mir vorstellen. Das andere Spiel, die andere Paarung, England gegen Argentinien. Philipp, ist jetzt langsam der Punkt erreicht, wo du den Engländern den Schneid.
Also es ist ja meine zweite Heimat.
Ja, eben drum.
Zweite Wunschheimat sozusagen. Es ist. Die Engländer haben schon auch nominell auf dem Papier den besseren Kader als die Argentinier. So durch die Bank weg. Die Argentinier, finde ich, ist so, spielen sie jetzt Ballbesitzfußball, spielen sie Powerfußball, spielen sie hohes Pressing, irgendwie so von allem mal irgendwie so ein bisschen.
Ja.
So, und bei den Engländern, ich habe es ja gesagt, so ein bisschen, dass die Leichtigkeit, die künstlerische Freiheit haben sie noch nicht gefunden.
Mhm.
Also der Knoten noch nicht so richtig geplatzt. Jetzt laufen wir natürlich Gefahr, dass der Knoten gegen Argentinien platzt und die vier Stück gegen die Argentinier machen. So. Das glaube ich nicht, weil die Engländer viel zu viel Schiss haben vor Messi, Alvarez und Lautaro. Ich glaube dennoch, dass so ein Harry Kane und so ein Jude Bellingham, gegen diese ist kein Kraut gewachsen im Moment.
Mhm.
Also Kane hat ja auch gebutzt gegen die Norweger. Klar, wurde zurückgeholt durch Abseits. Aber er hat halt trotzdem getroffen und steht halt trotzdem irgendwie richtig. Und also ich gehe davon aus, dass Bellingham ein Tor macht, dass auch Kane ein Tor macht gegen die Argentinier. So, dann haben die Engländer schon zwei Tore.
Ja.
So, ich glaube, wir können davon ausgehen, dass entweder Messi oder Alvarez, wenn nicht sogar beide, auch ein Tor machen. So, dann bist du schon bei einem 2-2. Weil beide Defensiven jetzt nicht so sattelfest sind wie die der wie die der Franzosen und die der Spanier.
Ja, ja, ja.
Deswegen ist für mich das erste Halbfinale eher Low-Scoring und das jetzige England gegen Argentinien ist für mich High-Scoring.
Mhm.
Deswegen gehe ich mit einem, und ich sehe das ehrlich gesagt, sehe ich ihn auch in der Verlängerung.
Ja, ja, ich glaube auch.
Das erste sehe ich nicht in der Verlängerung, Spanien-Frankreich. Und da glaube ich wie du, dass die Franzosen das, glaube ich, in 90 klarziehen.
Ja.
Aber das England-Argentinien sehe ich 120 Minuten. Oh, ich weiß nicht, ob ich Elfmeterschießen gehen soll, Kai.
Ich auch. Ich habe auch überlegt. Ich glaube aber, dass tatsächlich dafür zu, also am Ende vielleicht zu viel gedrückt wird. Ne? Am Ende vielleicht zu viel gedrückt wird. Ob das, ich weiß aber nicht, von welcher Seite. Da bin ich mir unsicher, ob die Argentinier nicht noch drücken, weil das können die auch.
Mhm.
Haben wir gesehen gegen Ägypten.
Mhm.
Was auch so ein Spiel war, wo die Argentinier über sich hinausgewachsen sind und auch noch mal drei Tore gemacht haben, also auch gedrückt haben. Das jetzt gegen die Schweiz war über 120 Minuten. Also ich kann mir vorstellen, dass die Argentinier das dann auch entscheiden. Ne?
Ja. Hast du einen Tipp für mich?
Also ja, ich habe einen Tipp für dich. Bin ich auch bei dir, ein Highscoring-Game. Ich kann mir vorstellen, dass die Engländer 2 und die Argentinier 3 schießen. Ich glaube, die Engländer sind raus im Halbfinale.
Bei mir genau andersrum. Hm. Ich sag, die Engländer machen 3.
Ja.
Und die Argentinier machen 2, weil ich glaube, dass Messi in der Verlängerung die Luft ausgeht.
Ja.
Und dann fehlt denen so ein bisschen das gewisse Etwas.
Das kann sein, ja.
Und England hat halt einfach unfassbare Qualität von der Bank.
Ja.
So, und deswegen, also ich wünsche den Engländern kein Elfmeterschießen, weil ich ahne, was dann passiert.
Weil wir beide wissen, was passiert dann, ja.
Und deswegen sage ich, die Engländer machen das nach 120 mit 3 Toren zu 2 Toren. Klar, und dann haben wir das Finale Frankreich gegen England.
Ja, das wäre natürlich ein Brett, ne?
Ja, und dann muss ich mir Montag Urlaub nehmen.
Und dann musst du dir definitiv Montag Urlaub nehmen. Philipp, das Halbfinale jetzt am Dienstag und am Mittwoch.
Ja.
Das Halbfinale Portugal, genau. Frankreich gegen Spanien am Dienstag, England gegen Argentinien am Mittwoch.
Ja, beide jeweils 21 Uhr. Also gibt bessere Zeiten, aber für euch da draußen beides machbar.
So.
Und dementsprechend zwei Pflichttermine.
Und dann darauf folgend, also ihr hört uns zwischenzeitlich natürlich dann berichten über die Finals, oder über das Finale, ja genau, die Finals um Platz 3 und um den Weltmeisterpokal. Philipp, der spielt um Platz 3 an einem Samstag und das andere an dem Sonntag. Ist das jetzt vielleicht schon mal so ein kurzes Zwischenfazit für dich? Ist das, also wir hatten ja gesagt, 1 bis 4 könnte man jetzt sagen, wenn man es jetzt rein mathematisch mal austentert, was beim Fußball nicht möglich ist, dann ist das das Erwartbare, die erwartbare Endrunde. Ist, also der WM, ja, der WM entsprechend irgendwie, ja, hat sich das für dich so schon rauskristallisiert, dass es die 4 werden? Weil für mich, muss ich dir ehrlich sagen, hätte ich das jetzt gerade bei Spanien oder auch bei England zum Teil nicht gesehen.
Mhm.
Argentinien habe ich schon gesehen, der Weltmeister von 22. Ist natürlich auch, also abgesehen davon, dass es diesen Fluch gibt,
ja.
Der real ist, den Messi brechen konnte jetzt, dass die Mannschaft in der Vorrunde rausfliegt, ist das natürlich. Also ist das auch schon ein Brett, muss man sagen, da durchzukommen. Aber Frankreich hatte ich wenig Angst, dass sie das schaffen. Und Argentinien spätestens nach dem ersten, zweiten Gruppenspiel auch nicht, dass sie das tun und schaffen werden. Bei England hatte ich immer wieder so die Angst, dass tatsächlich ein Stolperspiel drin ist.
Mhm.
Und bei Spanien waren die Ergebnisse so knapp zum Teil.
Ja.
Auch beim Portugal-Spiel beispielsweise, da war ich mir nicht so sicher. Ist das so dein Eindruck? Auch?
Ich muss sagen, für mich passt es, ehrlich gesagt, so wie es jetzt ist. Weil, wenn du überlegst, welche anderen Mannschaften denn da hätten sein können. Ne? Also ich glaube, über Deutschland brauchen wir nicht reden.
Ja.
Aber hätte da sein können. Viermaliger Weltmeister, ein paar gute Spiele haben wir auch. Aber passt schon, dass wir nicht dabei sind.
Ja.
So, bei den Brasilianern gilt das Gleiche. Fünfmaliger Weltmeister. Natürlich haben die geile Kicker. Aber ich glaube, auch da können wir sagen, dass die nicht ins Halbfinale gehören.
Das ist so, ja.
So, dann wen hast du noch? Gut, Italien, ja, gut, erklärt sich von alleine. Dann hast du vielleicht noch die Portugiesen, von denen ich viel, viel mehr erwartet habe. Na? Aber klar, die haben dann halt gegen Spanien gespielt. Also dann wäre halt Spanien nicht dabei gewesen im Halbfinale. Von daher ist es vielleicht so Portugal, der vielleicht da noch als Fünfter hingehört hätte. So, aber dann bleiben halt nur noch die 4 über.
Ja. Na, und wie du richtig sagst, in der Aufteilung her, wir hatten in den Viertelfinals noch afrikanische Mannschaften mit Ägypten, Marokko übrig. Norwegen beispielsweise dann auch eine europäische Mannschaft, die vorher nie gegen eine europäische Mannschaft gewonnen hatte. Also in diesem Turnier nicht, aber auch in der Vorbereitung, weiß ich jetzt nicht, aber in diesem Turnier definitiv gegen keine europäische Mannschaft gewonnen. Das haben sie auch gegen die Engländer nicht zeigen können, dass sie das können. Und da hast du schon recht, da gibt es dann manchen Ausreißer dabei.
Zum Beispiel, mir fällt gerade ein, die Holländer sind früh gegen die Marokkaner raus.
Ja.
Na, aber zeigt vielleicht da auch, dass das vom afrikanischen Kontinent Marokko mit um Längen die bessere Mannschaft oder die beste Mannschaft vom afrikanischen Kontinent ist. Aber auch trotzdem dann begrenzt. Ne? Also
ich
glaube,
das ist der goldene, die gläserne Decke irgendwo spätestens im Viertel-Halbfinale dann.
Genau, und ja klar, sie mussten jetzt vermutlich gegen den stärksten Brocken Frankreich spielen. Ich glaube aber auch, dass sie auch gegen Spanien oder England oder Argentinien dann auch, glaube ich, rausgegangen wären. Deswegen ist, glaube ich, dann Viertelfinale aus sozusagen das höchste der Gefühle für die Afrikaner. Aber das Gleiche gilt für Südamerika, ne, wenn ich jetzt mal kurz durchrechne.
Kolumbien im Achtelfinale, glaube ich, raus gegen die Schweiz.
Genau, gegen die Schweiz.
Dann hattest du
Paraguay gegen die Franzosen
raus, genau. Ne? Du hattest Uruguay in der Gruppenphase schon raus, Brasilien raus im Achtelfinale.
Ja, gegen Norwegen, genau.
Genau, richtig. Du hattest die Zwischkern zu nahe treten, aber ich glaube, das war die Liste derjenigen, oder?
Genau, und Argentinien halt.
Ecuador im Sechzehntelfinale auch raus, so klar.
Genau, und eben Argentinien jetzt im Halbfinale. Richtig. Und ich glaube auch logischerweise zu Recht. Aber auch da zeigt sich, der europäische Fußball ist die Creme de la Creme. Ne? Also da geht wirklich nichts drüber.
Da siehst du auch, wo diese Spieler alle spielen. Ne? Ja. Also das ist nicht ohne Grund so, dass die Vereine Real Madrid die Spieler mit den meisten Toren stellen, während dahinter Paris Saint-Germain kommt. Dahinter kommen dann kommt der SFC Arsenal und dahinter die Bayern. Und dann kommt erstmal ganz lange wenig, also viele zusammen. Ja. Inter Miami beispielsweise stellt einen Spieler, der wohl viele Tore geschossen hat.
Genau.
So, also da sieht man schon, dass der Weltfußball tummelt sich eben in Europa und nicht in Saudi-Arabien oder in Afrika oder in Amerika, sondern in Europa. Da sind die Top-Teams, da sind auch die Top-Nationen, die um den Weltpokal spielen. Und deswegen ist dieses Finale oder dieses Halbfinale natürlich auch ein europäisches geprägtes. Ja. Die Argentinier können jetzt wieder zeigen, dass Südamerika die Fußballnation schlechthin ist oder der Fußballkontinent schlechthin ist. Müssen da die Fahne hochhalten. Wenn wir jetzt so drüber gucken, würden wir dann ja Frankreich-England erleben. Wir könnten natürlich auch eine Neuauflage des Finals 2022 erleben. Das wäre ich auch nicht verlegen gegen.
Würde, glaube ich, ein ähnlich gutes Spiel. Ne? Also klar, mein Herz schlägt natürlich für die Engländer. Aber selbst wenn das Finale jetzt Spanien, Argentinien ist, würde ich es mir auch angucken. Ne? Also daher im Prinzip, also sportlich gesehen ist es natürlich völlig Wumpe.
So ist es.
Wer von den Vieren im Finale steht, klar haben wir unsere Präferenzen, aber es ist in jedem Falle ein Pflichttermin.
Pflichttermine sind der Samstag weniger als der Sonntag, Philipp, die Halbfinals dann am Dienstag und am Mittwoch zu erspielen. Ich bin heiß wie Frittenfett, Philipp, und jetzt tatsächlich auch wach. Nach dieser doch nicht so ganz so einfachen Halbfinalpaarung, weil doch beide Teams jeweils es verdient hätten, auch im Finale zu stehen. Wie seht ihr das? Habt ihr einen Tipp für uns und für unser Tippspiel? Schreibt es gerne in die Kommentare bei Instagram oder auch unter Spotify. Für heute und das kurze WM-Update zum Halbfinale. Philipp, 4 Spiele, genauso viel Zeit gebraucht wie für 8 oder für 16 Spiele.
Ja.
Aber natürlich auch hochkarätiger. Verabschieden wir uns für heute und bedanken uns bei euch fürs Zuhören. Wir wünschen euch viel Spaß beim Halbfinale und beim Halbfinalschauen. Denkt an unsere Tipps und unsere Analyse hier im begrenzten Maße und vielleicht den einen oder anderen Klugschnack dann mit den Jungs auf dem Bier. Vielleicht gibt es da was Kluges zu erzählen dann.
Genau, wir hören uns am Freitag wieder.
Genau, wenn es dann zum Finale geht.
Zur Vorbereitung fürs Finale und natürlich auch Spiel um Platz 3 werden wir euch ein bisschen was fürs Finale vorbereiten. Und euch natürlich schon vorher erzählen, wer Weltmeister wird und wer nicht.
So ist es, dass ihr das schon wisst.
Ob das dann stimmt, werden wir später herausfinden. Aber bis dahin wünschen wir euch natürlich viel Spaß mit den Spielen.
So ist es. Viel Spaß mit den Spielen und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Michael Schumacher war jahrzehntelang einer der sichtbarsten Menschen der Welt. Siebenfacher Formel-1-Weltmeister, Nationalheld, globale Ikone. Und doch nach einem Skiunfall 2013 verschwindet er fast vollständig aus der Öffentlichkeit. Und genau da beginnt unser aktueller Fall. Reporter belagern seine Klinik. Ein Journalist soll sich als Priester verkleidet haben. Später wird sogar Schumachers Krankenakte gestohlen und zum Verkauf angeboten. Aber Tatort Sport erzählt diesmal keinen klassischen True-Crime-Fall, sondern die Geschichte einer medialen Obsession. Warum glauben Millionen Menschen bis heute ein Recht auf Antworten in Sachen Schumacher zu haben? Und wann wird Anteilnahme eigentlich zur Übergriffigkeit? Ich bin Malte Asmus und bei Tatort Sport in der aktuellsten Folge ermittle ich im Fall Michael Schumacher, jetzt überall, wo es Podcasts gibt.